Herzlich willkommen noch einmal von meiner Seite. Ich sehe einige bekannte Gesichter, einige sehe ich das erste Mal. Vielleicht ganz kurz ein, zwei Worte zu meiner Person. Vor etwas über fünf Jahren bin ich nach München gekommen, habe jetzt auch die ganze Zeit über in der Immanuel-Schule gearbeitet als Grundschullehrer. Und vor etwa 15 Jahren habe ich Christus kennengelernt. Da hat mich ein Freund aus der Schule, da habe ich mein Abitur gemacht, der hat mich eingeladen zu Vorträgen in die Adventgemeinde damals. Ganz kleiner Kreis war das, ganz ohne große Formalitäten, einfach ein paar Jugendliche, ein paar Snacks und eine Präsentation, da die Jugendprediger ein paar Themen vorgestellt aus der Bibel. Das hat mich sehr angesprochen. Ich kannte das Christentum schon ein wenig. Ein Mitglied der Familie hat in der Pfingstgemeinde Jesus kennengelernt und sich auch dort taufen lassen. So, ich kannte Jesus schon von dort, aber irgendwie hat das nicht ganz gepasst. Und erst als ich dann die Einladung damals bekam, da haben viele Dinge für mich Sinn gemacht. Und da hat einfach, kann ich nur sagen, der Heilige Geist gewirkt und mich zu sich gezogen. Und ja, es ging hoch und runter in diesem christlichen Weg. Ich durfte viele Erfahrungen machen und ein Weg, um auch meine Erfahrungen besser zu verstehen oder bestimmte Fehler nicht wieder zu machen, ist, dass ich gerne Biografien lese. Und mit meiner Frau, wir haben vor 3 Jahren geheiratet, die Esther, die haben wir so eine kleine Abmachung. Sie sucht gute Biografien für mich raus, schenkt sie mir und ich darf sie dann lesen. Ja, das ist super. Das ist gar nicht so wenig Aufwand, wenn man da was Gutes sucht. Ja, auch gute Bücher wollen ausgewählt werden. Und ja, da staune ich immer so über die Menschen, die die Welt bewegt haben, Einfluss hatten. Wer waren die? Wie war die ihr Werdegang? Wie waren die Charaktereigenschaften? Und ja, was hat sie zu dem gemacht, die sie dann wurden? Und genauso gerne schaue ich mir auch die Biografien von Menschen in der Bibel an. Solche Charakterstudien gefallen mir ganz gut. Und ich bin auf 2 Charaktere gestoßen in der Bibel. Sie waren Brüder und die möchte ich mit euch heute ein wenig genauer anschauen. Aber bevor wir uns jetzt genauer diesen beiden Brüdern widmen, die so unterschiedlicher kaum sein könnten, möchte ich einem Rätsel starten. Und zwar bin ich darüber gestoßen, als ich das Alte Testament gelesen habe, und da kam ich im Propheten Maleachi. Das ist der letzte Prophet im Alten Testament. Und da gleich im ersten Kapitel, die ersten Verse, da wird eine Frage gestellt. Die Antwort auf diese Frage, die fand ich nicht nachvollziehbar. Also war ganz schwierig für mich, das zu verstehen und hat einige Jahre gebraucht, muss ich sagen, und bis ich mich der Antwort ein bisschen angenähert habe. Und das ist eigentlich, was ich heute mit euch teilen möchte. Da, der Luther überschreibt das hier mit Gottes Liebe zu Israel in Kapitel 1 und ab Vers 1 lesen wir: Dies ist die Last, die der Herr angekündigt hat für Israel durch Maleachi. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht: Woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Also, Gott sagt, ich habe euch lieb. Da fragen die Leute, woran merken wir, dass du uns lieb hast? Da kommt so eine Antwort. Sagen können, ich gebe euch Reichtum, ich gebe euch den wahren Glauben und dies und das und jenes. Na, er antwortet, ich habe Esau gehasst, aber Jakob geliebt. Was können wir mit so einer Antwort jetzt anfangen? Das war für mich ganz schwierig, dem nachzugehen. Ich bin lange auf die Suche gegangen, um zu verstehen, wie kann Gott in Esau und Jakob seine Liebe zu uns beweisen? Nun, und da gehen wir jetzt ein bisschen auf die Reise und ich nehme euch mit ins Alte Testament, in das erste Buch Mose. Und dort gehen wir ins Kapitel 7 und, ja, oder fangen wir noch etwas eher an, Kapitel 25. Da ist die Rede, wir werden jetzt einen kleinen so stichpunktartig durch die nächsten Kapitel gehen, deswegen bleibt er einfach in diesen Seiten. Nun, das Ganze startet schon mit Esaus und Jakobs Geburt. Da haben sich die zwei schon im Mutterleib gezankt. Ja? Also da war eine gewisse Feindschaft drinnen und wir können das nur so lesen, wie es hier steht in Kapitel 25, Vers 22. Da heißt es, und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, die Mutter, ja, wenn es mir so gehen soll, warum bin ich überhaupt schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Ich dachte, da deutet sich nichts Gutes an, ja, wenn schon die zwei im Bauch so einen Tumult machen, was soll da aus denen werden? Und dann heißt es weiter, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe. Und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ja, als dann die Zeit kam und sie gebären sollte, kamen Zwillinge aus ihrem Leibe. Und Vers 25, der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob. Und dann heißt es in Vers 27, und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher, Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Naja, und wenn ich das so lese, irgendwie fand ich den Esau hier schon mal sympathischer. Ja, so ein wilder Kerl, streift durch die Wälder und ist ein richtig maskuliner Typ, ja, also, und der andere eher so die feminine Seite wohl betonter, der ist mehr bei den Zelten, zu Hause, lernt vielleicht auch Hausarbeit kochen und so. Und auch sehr wertvoll, möchte ich ja gar nicht auf die Waagschale legen. Aber irgendwie so vom Grundtenor habe ich so gedacht, boah, das ist ein richtiger Kerl. Ja, also wie kann man denn den nicht mögen? Ja? Aber wenn wir gleich in die nächsten Verse gehen, dann fängt es hier schon an, klarer sich abzuzeichnen, was denn der Unterschied zwischen diesen beiden Jungs war. Oder Männern später. Jakob kochte ein Gericht, Vers 29. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher hieß er Edom. Aber Jakob sprach, stopp, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, sieh, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Und Jakob sprach, schwöre mir. Und er schwor ihm und verkaufte Jakob seine Erstgeburt. Und da gab ihm dann Jakob Brot und das Linsengericht. Und dann heißt es, Vers 34, so verachtete Esau seine Erstgeburt. Und ich glaube für uns ist das ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was Erstgeburt bedeutet. Der Erstgeborene auch heute noch, wenn wir in Kulturen gehen, die darauf viel Wert legen. Ich war vor 2 Jahren waren wir mit meiner Frau ein bisschen abgelegener bei einem alten Stamm, sehr urig, im Osten Afrikas, in Kenia. Und da haben die mit dem Erstgeburtsrecht noch ganz schön viel Verbindung. Denn das Kind, das als erstes auf die Welt kommt, kriegt den größten Teil des Landes, hat die Verantwortung für die jüngeren Geschwister und muss sich um die Belange kümmern, wenn das Elternteil verstirbt, schwach wird und so weiter. Also ganz viel Verantwortung liegt auf den Schultern. Dieses Kind, ob Mädchen oder Junge, als Erstgeborene, musste in diesem Stamm auch ganz gut überlegen, wer wird mein Ehepartner? Da waren die Preise, um eine Ehe zu schließen, ganz schön hoch angesetzt. Denn je mehr Verantwortung da in der Familie lag, wenn man zum Beispiel ein Häuptling war dieses Stammes von einer kleinen Region, ja, dann war das ein folgenschwerer Schritt, was da für Entscheidungen getroffen werden. Und Esau als Erstgeborener, nicht von irgendjemand, sondern er war ja der Enkel von wem? Von Abraham, liebe Geschwister. Was war die Verheißung an Abraham? Was war die Verheißung an Abraham? Ein großes Volk. Er ruft ihn raus und sagt, schau dir mal die Sterne da oben am Himmel an. So unzählig werden deine Nachkommen sein. Kannst du den Sand am Meer zählen? So unzählig werden deine Nachkommen sein. Er sagt, was aus einem Mensch, so eine Fülle an Menschen, die ich beeinflusse. Aber diese Verheißung hat sich bewahrheitet. Ich meine, jetzt durch Corona stark eingeschränkt, aber wenn wir die Bilder sehen von Mekka, wie viele Millionen Menschen da Jahr für Jahr hinpilgern, Massen, Menschenmengen. Jüdische Gläubige auf der ganzen Welt, verteilt in alle Nationen, die sich auf Abraham berufen. Christen aller Nationen und Kirchen, die sich auf Abraham berufen. Liebe Geschwister, die Verheißung hat sich erfüllt. Und auf diesem Mann, auf dieser Linie lag eine Verantwortung, die war nicht finanzieller Art. Da ging es nicht um die Immobilien bis in die dritte und vierte Generation sinnvoll oder seine Wertpapiere zu managen. Da ging es nicht um einen Trust oder solche Dinge. Da ging es um viel mehr, da ging es um ewiges Leben, da ging es um den Zugang zum Heil, da ging es um die Verwandtschaft, aus der einst der Erlöser kommen sollte, Jesus Christus. Und was macht Esau? Er sagt, ich muss eh sterben. Hier, nimm. So, wie viel wert war Esau diese Verantwortung? Eine Linsensuppe. Ich meine, es gibt Menschen, die hungern manchmal 4, 5 Tage. Konnte er nicht auf eine Mahlzeit verzichten. Und er verkauft diese Verantwortung, diesen Weitblick, den Gott schon Abraham mitgegeben hat, der ist ihm gar nichts wert. Aber was sehen wir bei Jakob? Jakob hat es schon irgendwie geplant. Er wollte das. Jakob hat sich danach ausgestreckt und er konnte wohl nicht verstehen, warum kam der zuerst aus meiner Mutter Leib? Der will das gar nicht. Und ich möchte das, ich will das. Aber Jakob geht auch einen Weg, der nicht ganz sauber ist. Und zwar, er handelt hier mit List und Betrug. Das werden wir auch später noch sehen. Obwohl dieser Deal hier eigentlich, sagen wir mal, ganz okay war. Da war jetzt, zwei Männer reden miteinander und machen da ein Abkommen. Aber wir sehen, wie Jakob später nochmal dieses Event oder diese Begebenheit noch einmal verfestigt. Nun, Isaak, der Vater, wird alt. Und Esau macht in der Zwischenzeit noch weitere Dinge, die zeigen, dass er das nicht wertschätzt. Wir lesen in Kapitel 26 ab Vers 34. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudi, die Tochter Beeris des Hethiters, und Basemat, die Tochter Elons des Hethiters. Die machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Es waren Töchter aus heidnischen Völkern, die mit dem monotheistischen Glauben, den Abraham in dieser Region initiiert hat, begonnen hat, weit weg von waren, die ganz merkwürdige Rituale hatten. Und Isaak und Rebekka wussten, wir möchten einen anderen Weg gehen. Warum macht unser Sohn etwas? Warum verbindet er sich mit Menschen, die so weit weg sind von dem, was wir hier aufbauen möchten, was Gott für uns verheißen hat? Also das Herzeleid in der Familie war groß. Nun, der Vater wird älter. Und jetzt machen hier Mutter und Sohn einen Pakt, denn die Mutter war ein bisschen mehr mit Jakob verbunden, er war mehr häuslicher, mehr zu Hause, mehr der Denker. Und dann sagt sie, Jakob, das kann so nicht sein. Gott hat da irgendwie einen Fehler gemacht. Kann doch nicht sein, dass dein Bruder Esau, dem das so absolut egal ist, das alles bekommen soll. Nicht nur das Gut, das Land, sondern auch den geistlichen Segen, diese Verantwortung, Priester der Familie zu sein. Den Glauben weiterzugeben, nicht nur für sich die Beziehung mit Gott zu suchen, sondern auch in seiner Familie das auszuleben. Das war die Verantwortung, die so ein erstgeborener Nachkomme von Abraham hatte. Er sollte den Glauben weitergeben, den Nationen ein Licht sein. Das kann nicht sein, dass Esau derjenige ist. Jakob, da müssen wir eingreifen. Und als erwachsener Mann schließt er hier einen Pakt mit seiner Mutter und sie beschließen, den Vater zu betrügen. Eine Familienkrise sondergleichen setzt daraufhin ein. Der Vater wird betrogen, er gibt den letzten Segen, bevor er verstirbt, seinem Sohn Jakob. Und kurz hinterher kommt dann Esau in das Haus und sagt, Vater, ich bin gekommen, diesen Erstgeburtssegen jetzt hier zu besiegeln. Wahrscheinlich schon vergessen, was da vor vielen Jahren war mit dem Linsengericht. War ja eh nur so nebenbei mal erwähnt. Und dann sagt der Vater, es ist weg. Du kommst zu spät, es ist auf Jakob. Und natürlich, Esau als wilder Jäger, als richtiger Mann, der auch, sagen wir mal, Brutalität gewöhnt ist, aus der Jagd, vielleicht auch aus Kämpfen, die erste Wallung, die in ihm aufkommt, ist, ich bringe meinen Bruder um. Und die Mutter wusste das und hat gesagt, bitte, geh zu meinen Verwandten. Renn weg, denn dein Bruder wird gar nicht gut drauf zu sprechen sein. Und interessant ist, wenn wir uns mal anschauen, diese Route, damals auch, wo die Verwandtschaft herkam, wo auch Abraham herkommt, von der Mutter, von Jakob und Esau, es gab eigentlich nur zwei Routen, die zurück in die Heimat führten, die man gut begehen konnte durch das Gebirge hindurch. Und ich habe mir mal die Route angeschaut, ich habe hier eine Studienbibel und habe mal geschaut, wo lief denn Abraham lang, welchen Weg ist dann Jakob gegangen. Und das Interessante ist, den Weg, den Abraham rausgegangen ist, damals aus Ur in Chaldea, um etwas Neues zu starten, den ist jetzt Jakob fast 1:1 wieder zurückgelaufen. Also das heißt, das, was Gott angefangen hat, wo Gott gesagt hat, hier habe ich euch eine Perspektive gegeben, das ist die Zukunft, da wollen wir weitergehen, durch ein durchs eigen gehegt Pläne gegen den Plan Gottes, durch Betrug und List, wird da ein Umweg eingeschlagen, der ganz schön lange dauert. Was glaubt ihr, wie lange war Jakob unterwegs auf der Flucht, bevor er wieder zurück sich auf den Weg gemacht hat zu seiner Heimat, wo seine Eltern gelebt haben? Wie lange habt ihr da, ratet einfach mal, was glaubt ihr, wie viele Jahre war er unterwegs? 20. Nicht? Also er ist tatsächlich geflohen. Die Mutter sagt ja, geh bitte zu meiner Verwandtschaft. Und Jakob flieht, er rennt weg. Dann in Kapitel 29 sieht er die Rahel. Ja, er sieht die Rahel und es wird eine irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Er mag diese Frau, sie gefällt ihm ganz gut. Und er sagt, du, zu welchem Haus gehörst du denn? Und dann sagt sie sagt, und er küsste Rahel und weinte laut und sagte ihr, dass er ihres Vaters Verwandter wäre und Rebekkas Sohn. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. Also er trifft Rahel auf seiner Flucht und stellt fest, sie gehört zu der Verwandtschaft, da wo er ja genau hin soll, zu der Verwandtschaft seiner Mutter. Und sie geht nach Hause und sagt ihrem Vater Laban, Mensch, ich habe einen Mann getroffen, das ist der, also Vers 13, Kapitel 29, als aber Laban hörte von Jakob, seiner Schwester Sohn, lief er ihm entgegen und herzte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban alles, was sich begeben hatte. So, Jakob erzählt jetzt Laban, dem Verwandten, was er gemacht hat, welchen Plan er mit seiner Mutter ausgeheckt hat und wie das die Familie gespalten hat und dass er jetzt auf der Flucht ist. Schaut mal, was hier die Antwort ist. Da sprach Laban zu ihm, fürwahr, du bist von meinem Gebein und Fleisch. Was bedeutet denn Jakob? Betrüger. Jakob bedeutet Betrüger. Und der Bruder wusste, meine Schwester, die hat es gemacht, wie es in unserer Familie üblich ist. Die hat betrogen. Die hat mit ihrem Sohn einen Betrug ausgeheckt und die haben das gemacht. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, ich muss sagen, wenn wir das uns weiter anschauen, glaube ich, hatte hier Jakob ein grundlegenderes Problem, einen größeren Konflikt in sich selbst. Er hatte nämlich mit einer, ich weiß auf Englisch heißt das Wort Inclination, mit einer Neigung zu kämpfen, wo ich glaube, aus diesen Versen zu entnehmen, dass schon in seiner Genetik, es gibt ja verschiedene Neigungen, die Menschen zu haben. Manche haben eine Neigung, naja, das vererbt sich vielleicht für Alkohol, für verschiedene andere Dinge, die Leute so mit sich bringen oder auch in ihre Kinder weitergeben können. Und ich glaube, bei Jakob war ein genetischer Schwachpunkt der Betrug. Ihm fiel es einfach leicht zu betrügen. Genauso wie Laban. Wir werden das noch sehen, weil Laban war ein ziemlich großer Betrüger. Und jetzt, Jakob hat natürlich hier ein großes Problem, weil er möchte den Segen Gottes, er möchte die Erstgeburt, aber er ist von seiner Grundausstattung, was er von seinem Familienhaus mitbekommen hat, von seiner Verwandtschaft, hat er eine Tendenz zum Betrügen. Ja, wie passt das zusammen? Wie passt es zusammen, der Erbe, der Träger der Erstgeburt dieses Rechts zu sein, dieses geistlichen Segens, Priester der Familie zu sein, aber dabei diese starke Hang zum Lügen und Betrügen, durch Trug vorwärts zu kommen. Ist ja heute auch gang und gäbe, wenn wir so sehen, wie große Männer ihre Millionen machen, ganz schön viel Trug, Wirecard-Skandal, Cum-Ex-Skandale und so weiter. Ja, da wird auf ganz hohem Niveau gepokert und Menschen betrügen einfach, um immer mehr zu bekommen. Also das ist nichts Neues. Und manchen fällt das leicht. Sie sind einfach skrupelloser. Die können einfach leichter betrügen. Und Jakob war einer von denen. Der hat es von seiner Mutter, sogar der Bruder der Mutter war ein großer Betrüger. Jetzt kommt er zu seiner Verwandtschaft. Und wir wissen die Geschichte, er dient um die eine Frau 7 Jahre, dann wird er betrogen von Laban, sogar mit seiner Ehe, dann muss er nochmal 7 Jahre dienen und dann, irgendwann kommt aber der Punkt, die Hirten, weil Jakob wächst, Gott hat ja ihm doch Segen verheißen, der Erstgeburt liegt auf ihm, so die Arbeit, was er anpackt, irgendwie klappt es, die Herden wachsen, es läuft gut, das Business boomt und er wird immer reicher. Und jetzt haben irgendwie die Schafhirten von Laban, von seinem Verwandten und er, haben immer wieder Zoff. Ja? Und Neid entsteht und die berichten vielleicht dem Laban, hey, dieser Jakob, deiner Schwester, Sohn, der macht uns hier die Wirtschaft kaputt. Ja, der grast alles ab, wir brauchen mehr Land, der ist überall und was ist da los? Also irgendwas musst du machen. Ja? Und Jakob merkt, es spitzt sich zu. Und er war auch jetzt schon lang genug unterwegs. Ich löse es jetzt kurz auf. Tatsächlich, es waren 20 Jahre. Ja, 20 Jahre war er fernab von der Heimat und hat bei diesem Laban gedient. Und irgendwann merkt er dann, okay, ich muss mit meiner Vergangenheit auch mal aufräumen. Jetzt ist 20 Jahre her, seit meine Familie diesen Riss hatte, seit ich abgehauen bin, auf der Flucht war. Gott ist ihm ja noch zwischendurch begegnet. Er hat die Himmelsleiter geschaut. Er hat ihm die Verheißung gegeben. Jakob, auch wenn du betrogen hast, ich bin bei dir, ich werde mit dir gehen und ich werde mit dir arbeiten, ich lasse dich nicht. Ich glaube, diese Verheißung hat den Jakob wirklich diese 20 Jahre auch durchgetragen. Aber irgendwann kam der Punkt, wo er gesagt hat, ich muss wieder dahin zurück, wo dieses ganze Durcheinander angefangen hat. Aber diese 20 Jahre haben Jakob verändert. Es war eine Schule für ihn. Und Jakob fasst den Entschluss, aber er weiß, mein Onkel ist ein ziemlich harter Typ, ein großer Betrüger, wenn ich mir jetzt sage, ich will gehen, der wird mir bestimmt nochmal alles abluchsen und der wird nochmal richtig Ärger machen. Und vielleicht wird er mich sogar töten, damit der ganze Reichtum ihm gehört. Er war ein Staatenloser, er war ein Flüchtling. Er war in einer Region, wo er keine Rechte hatte. Er könnte jederzeit umgebracht werden und der Reichtum fällt wieder an Laban. So entscheidet er in ein bisschen menschlicher Furcht wieder und sagt, wir packen alles zusammen und wir gehen wieder zu mir in meine alte Heimat nach Hause. Er erzählt es seinen Frauen, er erzählt es den Kindern und den Angestellten und sie packen alles schnell ein und gehen weg. Und Laban hört das. Er hört, Jakob ist abgehauen nach 20 Jahren, nachdem er sich hier vermehrt hat, gutes Geld gemacht hat, geht er wieder zurück, ohne mir was zu sagen. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Er holt seine Männer mit bewaffneten Leuten und zieht Jakob hinterher. Aber Gott erscheint diesem Laban und sagt ihm, fass ihn nicht an, fass Jakob nicht an. Und dann treffen sie sich doch. Sie treffen sich auf diesem kargen Weg. Und diese Landschaft dort war gebirgig, die war zerklüftet, die war größtenteils unbewohnt, diesen Weg, den er gezogen ist. Und irgendwo dort, im Nirgendwo, begegnen sich jetzt die beiden. Laban, nur mit bewaffneten Männern unterwegs, Jakob mit seinem ganzen Haushalt, Kinder, Frauen, viele Schafherden, Hirten, die mit ihm mitgehen, unbewaffnet. Und sie begegnen sich. Und dann möchte ich vorlesen, ein Ausschnitt aus dieser Konversation, die die beiden haben, nur um nochmal Jakob und seine Verwandtschaft besser zu verstehen. Ab Vers 36, da sagt nämlich der Laban zu Jakob, ja, warum rennst du einfach weg, nimmst meine Töchter mit und sagst nichts Bescheid, was fällt denn dir ein? Und jetzt sagt Jakob in Abvers 36, er wurde zornig und schalt Laban und sprach zu ihm, was habe ich Übles getan oder gesündigt, dass du so hitzig hinter mir her bist? Du hast all meinen Hausrat betastet, was hast du von deinem Hausrat gefunden? Leg das her von meinen und deinen Brüdern, dass sie zwischen uns beiden richten. Diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Schafe und Ziegen haben kein Fehlgeburt gehabt. Die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen. Was die wilden Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht. Ich musste es ersetzen. Du fordertest es von meiner Hand. Es mochte mir des Tages oder des Nachts gestohlen sein. Stell dich mal vor, ihr sitzt auf der Arbeit am Laptop. Laptop geht kaputt, Chef sagt, zahlst du. Ja? Also das war ungefähr die Situation. Ein wildes Tier reißt ein Schaf der Herde, kann ja Jakob nichts dafür, kann ja nicht überall sein. Und dann sagt Laban, nein, nein, das geht nicht. Das kriege ich von deiner Herde zurück, das zahlst du. Also ungerecht. Weiter heißt es, des Tages kam ich vor Hitze und des Nachts vor Frost und kein Schlaf kam in meine Augen. Der 20 Jahre Schlafprobleme gehabt. So habe ich diese 20 Jahre in deinem Hause gedient. 14 um deine Töchter und 6 um deine Herde. Und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Stell dir mal so einen Chef vor. Mach mal 5.000 brutto, bist ein guter Mann. Ah nee, 4.000, 3.000, 2.800 und immer weniger, immer weniger. 10-mal verändert ihr hier den Lohn. Liebe Geschwister, was passiert hier? Wie viel Unrecht musste Jakob erleiden? Schlafmangel gehabt, hart gearbeitet, Unrecht erlitten. Auch Familie wurde durcheinander gewürfelt durch diesen Mann. Gehalt wurde ihm verändert. Also diese 20 Jahre, ich glaube, für Jakob waren die wirklich hart. Und immer mit dem Gedanken, er musste seine Heimat verlassen in Unfriede mit seiner Familie. Es war eine dysfunktionale Familie. Der Vater war mehr mit dem Esau, die Mutter war mehr mit dem Jakob. Da war eh schon ein Keil drinnen in dem Ganzen. Und dann noch der totale Riss, als er diesen Betrug da durchzieht mit seiner Mutter. Also irgendwie war da alles durcheinander und diese 20 Jahre haben ihn, glaube ich, ein bisschen geerdet. Ja, er hat gemerkt, er hat vielleicht auch einen Spiegel gehabt, wie wir vorhin gesehen haben, ja, der Laban. Er hat gedacht, so will ich nicht sein, auch wenn ich von diesem Fleisch komme, auch wenn das meine Verwandten sind. Ich will so nicht sein. Und er macht sich weiter auf den Weg und Laban zieht wieder ab, er geht weiter seinen Weg wieder zurück, den Weg, den Abraham auch ging, den Weg der Verheißung, er geht weiter und begegnet oder bereitet sich auf die Begegnung mit Esau vor, seinem Bruder, den er damals so hinterlistig betrogen hat. Und Esau, als starker Mann, der keine Skrupel kennt, der gerade raus ist, reist mit Kriegsvolk an. Jakob weiß, das wird die Runde machen, dass er mit einer großen Gefolgschaft wieder nach Hause kommt. Und Esau schickt, oder Jakob schickt schon Boten vor und zeigt sich sehr ehrerbietig. Und möchte dem Esau zeigen, er kommt als Diener, er kommt als Friedessuchender. Aber nichtsdestotrotz, der Bote kommt zurück und sagt, Esau ist mit bewaffneten Männern unterwegs. Das ist gefährlich. Jakob ist in einer Situation der Unsicherheit. Und was passiert hier? In Kapitel 32 kommt jetzt diese große Veränderung. Und das war auch heute Morgen ein bisschen das Thema in der Lektion. Wenn Veränderungen notwendig sind, wie schaffen wir die? Und bei Jakob, da kam einiges zusammen. Da kam eine genetische Neigung zu Betrug. Da kam eine bewusste Schuld, die ihm bewusst war, dass er seine Familie noch den Rest gegeben hat, die einfach zu trennen. Also er hat ganz schön viel verbockt in seinem Leben. Und jetzt kommt er an einen Punkt und sagt, Herr, ich möchte nicht als derselbe Mensch zurück. Und ab Vers 23 in Kapitel 32 lesen wir. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok und nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass sie hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Er sondert sich jetzt ab, weil er weiß, er muss jetzt etwas mit Gott besprechen. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, also dieser Mann, der mit ihm ringt, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Zunächst wollen wir hier noch mal kurz feststellen, wer ist denn dieser mysteriöse Mann, der mit ihm hier frühmorgens in der Nacht ringt? Es ist Christus selbst. Es ist Jesus selbst, der sich auf die Erde begibt, um Jakob zu begegnen. Der ihm schon 20 Jahre vorher auf dem Weg der Flucht verheißen hat, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht. Und jetzt, wo Jakob in dieser großen Angst ist, seinem Bruder zu begegnen, seiner Vergangenheit zu begegnen, da kommt Christus zu ihm persönlich und er ringt mit ihm. Und er macht es ihm nicht einfach. Er sagt, er ringt mit ihm, wirklich, das ist ja ein Kampf, den sie führen. Und ich glaube, Jesus hat hier mit Jakob wirklich, er wollte ganz nah an ihm dran sein, er wollte wirklich eng an ihm dran sein. Und er hat gesagt, lass mich jetzt los, ich will weggehen. Aber Jakob wusste, mit wem er ringt. Und er hat gesagt, bitte lass mich nicht. Warum wollte er nicht lassen? Was war Jakobs Wunsch? War Jakobs Wunsch Reichtum? War Jakobs Wunsch, dass Esau stirbt, dass er keine Angst mehr haben muss vor einer Revanche? Was war Jakobs Wunsch? Warum war Jakob so interessiert daran, Jesus nicht zu lassen? Wir lesen weiter. Also Jakob spricht hier, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er möchte eine Lösung. In Vers 28 wird die Frage an Jakob gestellt, wie heißt du? Und Jakob muss bekennen, ich bin der Betrüger, ich bin Jakob. Aus einem Geschlecht der Betrüger. Ich habe viel kaputt gemacht, ich habe viel schlecht getan. Aber dann, Vers 29, er sprach aber, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott gekämpft und du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und liebe Geschwister, ich weiß nicht genau, was Jakob zu Israel gemacht hat hier, weil diese Verse sind für mich ein bisschen, ich weiß es nicht. Man könnte jetzt aus einer werksgerechten oder auch psychologischen Sicht vielleicht sagen, okay, er war an der Stelle schon Israel. Und Gott hat das nur bestätigt und sagt ihm, okay, du hast 20 Jahre dich gedemütigt. Du hast die Dinge aufgearbeitet, du hast dich getraut, auch wieder deiner Vergangenheit ins Gesicht zu schauen. Du hast dich auf den Weg zurückgemacht. Du wirst belohnt, du bist Israel. Dass Jakob das praktisch selber gemacht hat. Aber ich hatte dann eine Diskussion mit Esthers Vater. Wir haben über dieses Thema gesprochen. Er hat gesagt, er glaubt persönlich, dass Jakob zu Israel wurde, erst in dem Moment, wo es Jesus gesagt hat. Durch die Kraft des verändernden Wortes Gottes, liebe Geschwister. Er sagt, du bist Israel. Und in dem Moment verändert sich in Jakob grundlegend etwas. Dieser Konflikt, der 20 Jahre darauf hinauslief, wird hier durch das Wort Gottes, durch diese verändernde Kraft, wird in Jakob passiert etwas. Also ich denke, ein Schlüssel kann auch sein, wo es hier heißt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Ich glaube jetzt nicht, dass Gott hier meint, mit Menschen gekämpft, dass er da wirklich mit Schwert und mit Fäusten da ein guter Ringer war oder ein guter Boxer, sondern ich glaube, dass er mit Menschen gekämpft hat, mit sich selbst, mit seinem Fleisch, mit seiner Vergangenheit, mit seiner Verwandten. Er hat das einfach alles gesehen, was für eine Verantwortung auf ihm liegt und wer er ist. Dass er an einen Punkt kam, wie hier jetzt in dieser Ring, er sagt, ich lass dich nicht, ich schaff's alleine nicht, ich kann nicht, ich brauche dich, geh nicht, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und genau in dem Moment entsteht dieses Wunder, wo Jakob dann den Namen verändert bekommt von Gott und er wird zum Überwinder. Denn Israel heißt Überwinder. Das heißt, Gott bestätigt hier, aber wirkt auch in dem Moment dieses Wunder in Jakob der Überwindung. Und ich glaube, liebe Freunde der Wahrheit und liebe Geschwister, dass wir auch solche Erfahrungen mit Gott machen dürfen. Denn ich persönlich habe auch schon solche Erfahrungen mit Gott gemacht. Es gab auch in meinem Leben Dinge, Momente, wo ich nicht daran geglaubt habe, dass Gott da noch was tun kann, die so in mir drinnen waren, Denkmuster, Verhaltensweisen. Aber ich habe von Gott die Kraft bekommen, wirklich das immer wieder ins Gebet mit ihm zu bringen. Und eines Tages durfte ich Erfahrung befreien. Ich kann mich noch erinnern, das war eine ganz bestimmte Sache, da habe ich lange für gebetet, es ging knapp anderthalb Jahre und ich habe schon fast vergessen, dass es überhaupt möglich ist, dass ich da frei werde von dem, habe weiter gebetet und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin frei. Gott hat mich befreit. So, liebe Geschwister, es ist möglich in kleinen Dingen, aber auch in großen Dingen. Und diese Geschichte von Jakob, wenn wir jetzt noch einmal diesen Eingangstext lesen aus Maleachi, wo das Volk fragt, wo Gott sagt, ich liebe dich. Und das Volk sagt, woran sehen wir, dass du uns liebst? Und er sagt, ich habe Esau gehasst, aber Jakob geliebt. Ich persönlich glaube nicht, dass hier dieses Hassen von Gott vergleichbar ist mit dem eines Menschen. Ja, es gibt schon, der menschliche Hass ist schon was richtig Böses. Das kann wirklich ganz böse Folgen haben und auch krank machen. Ich glaube nicht, dass Gott das damit meint. Ich glaube einfach, dass Gott traurig war, zutiefst traurig, dass jemand all die Segnungen des Himmels haben konnte. Sie lagen bereit vor ihm. Er war willig, mit diesem Menschen zusammenzuarbeiten, etwas Großes zu erreichen, etwas Großes zu bewirken. Und er hat es für nichts gewertet, für nichts geschätzt. Was Gott ihm alles angeboten hat, all die Gnadengaben, hat dieser Mensch bewusst nicht nur abgelehnt, sondern spöttisch für ein Linsengericht verkauft und all die Verantwortung, die damit einhergingen, als Last angesehen. Für Esau waren diese Regelungen, auch den Ehepartner auszuwählen nach bestimmten Prinzipien, weil das die Zukunft beeinflusst, dieser Familie, war ihm auch eine Last, wollte er nicht machen. Er hat noch als erwachsener Mann, hat er sich einfach von irgendwo, irgendwas nach seinem Gutdünken, hat er sich ausgesucht, ob es in der Ehewahl, Partnerwahl sei oder in verschiedenen anderen Bereichen. Er hat einfach das als Last angesehen, was Gott von ihm wollte. Aber Jakob auf der anderen Seite wollte den Segen von klein auf. Nur er wusste nicht genau, wie kriegt er den Segen. Und er hat mit Betrug gearbeitet. Er hat mit dem gearbeitet, was ihm am leichtesten fiel. Was er vererbt mitbekommen hat. Aber Gott sagt, nein, ich sehe in deinem Herzen, Jakob, du liebst mich, du willst mich, du suchst mich. Da ist dieser Wunsch nach ewigem Leben. Da ist dieser Wunsch, mich zu kennen. Aber es stehen noch ein paar Dinge zwischen uns. Und da geht Jakob in eine Schule, die nicht leicht war, die mit viel Demütigung auch verbunden war. Aber er kommt dann an einen Punkt, wo er wieder Friede mit Gott macht, Friede mit sich und Friede mit seiner Vergangenheit. Und liebe Freunde der Wahrheit, liebe Geschwister, ich glaube, das liebt Gott. Er liebt nicht die Perfekten. Er liebt nicht die Gesunden, wie Jesus gesagt hat. Ich bin nicht gekommen für die Gesunden, wo alles schon super läuft. Ich bin gekommen für die Kranken, für die, die Hilfe brauchen, die mich nicht lassen, die kommen und Segen von mir wollen. Für die bin ich da. Und genau das hat Jakob gezeigt in seinem Leben. Er war krank. Er hat diesen Hang gehabt zum Betrug. Aber er wollte so nicht bleiben. Er hat Jesus nicht gelassen, hat gesagt, geh nicht, ich lasse dich nicht gehen. Und er wurde gesegnet. Ich glaube, das ist wirklich, was Gott damit meint. Er liebte Jakob, nicht weil er besser war als die anderen, sondern weil er einfach diesen Wunsch nie aufgegeben hat. Und als er mit Jesus einmal in eine wirklich enge, tiefe Beziehung in dieser Nacht kam, da hat er gesagt, nein, dich lasse ich nicht. Dieser Segen, den möchte ich. Jetzt möchte ich es festmachen. Und er hat mit Gott gerungen und hat gekämpft. Und hat gewonnen. So, liebe Geschwister, auch wir dürfen von Jakob zu Israel werden. Ich weiß nicht, was dein Laster ist, was du vielleicht durch Erziehung, durch Anschauen, durch Genetik, durch verschiedene andere Dinge im Leben, nehmen wir so vieles mit, was uns im Wege steht, mit Gott eins zu sein und mit unseren Mitmenschen. Aber Gott ist willig, hier mit uns zu arbeiten und wie in Jakob, muss ich sagen, diese Verheißung ist wunderschön, dürfen auch wir Überwinder werden. Das ist ein Wunsch für uns, liebe Geschwister. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sabbat. Gottes Segen. Wir möchten noch ein Gebet sprechen. Allmächtiger Vater, wir kommen zu dir als deine Kinder und wir bitten um Hilfe. Auf dieser Lebenswanderung, da gibt es so manche Hochs und Tiefs und viele Momente, wo wir auch erkennen, wer wir sind und wo wir wirklich nicht weiterkommen können aus eigener Kraft. Lieber Vater, wir bitten dich, lass uns in dieser Wanderschaft immer an deine Hand gehen, dass du unser Stab bist, unser Trost. Und auch in den Momenten, wo es ernst ist, wo wir uns selbst sehen, nicht wegschauen, sondern in Hoffnung auf dich blicken, dass du uns von Jakob zu Israel machst, dass wir wirklich Überwinder werden und mit dir wandeln, mit dir pilgern und diese Freude erleben der Umwandlung und dieser Neuschöpfung von dir auch in uns. Herr, lieber Vater, wir glauben daran, weil wir lesen es in deiner Schrift und Jesus hat es so oft getan, er hat gesprochen, die Dinge sind geschehen, du hast gesprochen, die Welt stand da und durch dein Wort, da ist Veränderung möglich. Und dafür danken wir in Jesu Namen. Amen.